Zabo, liebe Ronna, nachdem ich heute schon wieder Geburtstag habe und die Zeit immer schneller zu verfliegen scheint, werde ich diesen Brief langsamer angehen, indem ich zumindest auf der ersten Seite grafisch etwas Luft lasse und nicht schon wieder jeden Quadratzentimeter mit meiner zugegebenermaßen schönen Schrift fülle. Ich habe ein wenig Zabo-Erde von der Straße aufgehoben, sie mit Speichel vermengt und damit die Zeichnung eingefärbt. Road to Rona. Hab mir mein Herz an dir verbrannt, dass es in meiner Hand zerbröckelt wie die rote Erde von Zabo. Mit dem Safari-Gari, das ist ein Auto auf Swahili, schuttern Christine und ich auf der Nairobi-Schnellstraße oder besser gesagt Highway to Hell von einem Kraterloch ins nächstgrößere, dass die Bandscheiben lauthals wirbelig nach der letzten Ölung schreien. Safari Niema. Gute Reise. Bandscheiben sind zwar gern beleidigt, weil sie sich schnell geprellt vorkommen, zeigen sich aber auch sehr pflichtbewusst und rückgratstark, indem sie jeden Vorfall unverzüglich in der Markstraße melden. Egal. Echte Helden feiern keine Geburtstage. Sie tragen häufig lendenstark zu neuen bei, aber feiern niemals. Vor allem nicht wie in meinem Falle, wenn es sich lediglich um den zweiten nach einem großen Runden handelt. Deshalb ziehe ich mich, wie es sich für einen Einzelkämpfer und Liebling der Götter geziemt, für 2 Tage nach Tsavo East in den Nationalpark zurück, um roten Staub zu inhalieren und an den wilden Tieren zu riechen. Tsavo, das heißt rote Erde, die der Legende nach das Blut von Löwen so gefärbt hat, in den Jahrtausenden, wenn sie von mutigen jungen Kriegern mit ihren Speeren im Zweikampf zerlegt wurden. Erst dann ist ein Mann, Herr Grönemeyer. Zumindest in Ostafrika. Unbarmherzig grillt der hochstehende Soleil, der afrikanische Glutmugulus, die Munzungu-Fontanelle. Doch weiter geht's. Haraka, Haraka. Gefährlich sei es, den Leut zu wecken, so sagt man. Doch noch gefährlicher ist es, auf dieser Strecke zu fahren und dabei auf dem Beifahrersitz auch noch zeichnen zu wollen. Bei diesem Vorhaben gellt und fährt der Stift so unkontrolliert durch die Papiergegend, als wäre orthografischer Hauptdarsteller bei einer spiritistischen Sitzung oder zumindest ein gut geölter Tanznasenbär, der sich 3 Unzen von dem Zeugs eingesogen hat, das vornehmlich aus dem kolumbianischen Hochland stammt und man hier nicht auf Krankenschein bekommt. Der Zustand der sogenannten Straße wird zusehends elender. Das Schlachtfeld des Asphaltbandes ist so perforiert wie ein Lochstreifen aus den 60er Jahren, bevor dieser durch die Erfindung des Computers für immer von der Bildschirmfläche verschwand. Jetzt geht's von der Strada del Cole, das heißt von der schwarzen Teerstraße, ab auf die Via Rossa, die rostrote Sandstraße, die durch den Busch, durch Hügel und Täler in Richtung Kamtari führt. Doch auch diese Straße, mehr ein breiterer Weg, ist in keiner besseren Verfassung. Hier ein kleiner roter Fluss, über den eine Holzbrücke führt. Tsavo East. Wie ein Fanal kündigt der erste Elefant den Wechsel in eine neue Welt mit alter Zeitrechnung an. Manche Schlaglöcher sind so tief, dass wenn ein entgegenkommender Jeep darin verschwindet, er erst Minuten später wieder auftaucht. Kein Perlentaucher kann so lange die Luft anhalten, ehrlich wahr. Ich werde in unserer Geländemöhre derart durchgebeutelt, dass ich manchmal glaube, in einem burgenländischen Kartoffelrüttler zu sitzen. Christine meint, ganz im Sinne australischer Bulldrin-Lenker, Gas geben sei die amtliche Prävention gegen das Wahrnehmen von Schlaglöchern. Mit dem Resultat, dass ich kurz darauf die Vierradkappen mit heiserem Singen vom Allradmobil verabschieden, um sich wie afrikanische Springböcke seitwärts in die Büsche, in den Busch zu schlagen. Angstdurchzogen wie ein Kaiserfleisch, verspreize ich mich in der Bodenplatte und bete zum heiligen Kasiguri, dass wir unversehrt, wie bald, das Camp erreichen mögen. Das Tsavo-Gebiet heißt zu Recht das Rote Land. Nicht nur die Berge und Hügel sehen aus, als wären sie im roten Zimtpulver gewälzt worden, auch diese Flüsse tragen diese speziell gefärbte Erde mit sich und schieben sie träge wie ein wilder roter Honig in ihren ausgeleckten Betten vorwärts. Sogar die Tiere, Elefanten, Giraffen, Zebras, Gazellen, bis hin zu den emsigen Pillendrehern, die beinahe im Kopfstand auf den Vorderbeinen trippelnd, aus Elefantenkotteilchen immer größer werdende, kugelrunde Brutkokone für ihre Nachkommenschaft durch die Steppe eiern, sind über und über mit dem roten Staub bedeckt und sehen aus, als wären sie allesamt soeben einem Erdloch entstiegen. Die stolze Schwester von Tsavo, die höher gelegen ist und in der es durch die weite Savanne mit ihren vereinzelten Akazien eine viel größere Anzahl aus Wildtieren zu bestaunen gibt, heißt Masai Mara, das gefleckte Land. Fliegt man mit einem Sportflugzeug über eine ihrer riesigen Gnuherden, sehen die Tiere von oben aus wie tausende kleine Ameisen am 1. Mai, ergo Ameisen. Zieht man die Maschine hoch, kann man gut das grün-braune Marmormosaik ausmachen, welches die Vegetation in die Erde zaubert. Das gefleckte Land, so weit, so Gnu. Tsavo, take a walk on the wild side. Bravo, Tsavo, das Camp ist erreicht. Karibuni welcome. Tropencocktail und Zelt mit Dusche warten bereits. Können weiter warten. Die Sonne lehnt noch bequem am Himmel und mir bleiben noch gut 1,5 Stunden, um in den Busch zu fahren und ein paar Tiere zu fragen, ob sie sich von mir zeichnen lassen. Ein paar Gazellensprünge vom Lager entfernt kreuzt eine Perlhuhnfamilie gemächlich unseren Weg. Kurz darauf sehen wir im Schatten einer Akazie ein Zebra, welches bei unserem Herannahen davonschenkelt und dabei mit dem prallen Hintern wackelt wie Jennifer Lopez beim Bühnenabgang. 5 weitere Fahrminuten später stoßen wir auf eine Elefantenherde, die im wogenden Steppengras die wenigen Bäume und Sträucher nach übrig gebliebenem Blattwerk absucht. Natürlich weiß ich ganz genau, dass das Verlassen des Fahrzeuges im offenen Gelände des Reservoirs strengstens verboten und sehr gefährlich, weil Löwe und Co. Aber das interessiert mich im Moment genauso wie einen magenkranken Marabu, der Wetterbericht vom Ruhrgebiet. Autotüre auf und raus. In die freie Wildbahn. Von der Weite sehen die grauen Riesen in etwa so gefährlich aus wie Plüsch-Jumbos im Spielwarengeschäft. Also nichts wie näher ran an die jausenden Dickhäuter. Christine ruft mir zwar noch mit angsthohem Fistelorgan was nach von getunten Speed-Alice und Obacht geben, doch das geht mir im Ohr vorbei. Ich kritzle gerade im Stehen mit ganz wenigen Strichen, weil mir doch der Gummi Arabicum ins mulmige Knie gefallen ist, die groben Umrisse von ein paar Elefanten auf dieses Blatt Papier, das du soeben in Händen hältst, als er biegt ums Eck und steht auch schon vor mir. Mächtig und furchteinflößend, wie ein T-Rex und Godzilla zusammen. Der größte Mammutbulle, dem jeder Aufrechtgehende ins gerötete Wutauge blickte. Er fixiert mich und setzt seine Ohrensegel auf 4 Meter Spannweite, dass sich die Sonne verfinstert. Ich, Augenaustritt, Panik, Kehrtwende, nicht nur aus der Hand fährt mir der Stift und Abgang, sehnig wie Masai-Pfeil, er mir hintern nach. Aber wie? Wellenreitend auf den Wogen meines eigenen Adrenalins, kraule ich wie Johnny Weissmüller zur Safari-Gurke, die bereits gewendet, weil Christine hat's kommen sehen. Tsavo, Tsavissimo. So wie die Zunge des Chamäleons in den Vormittagsstunden ausfährt, um die Tsetse-Fliege zu wespern, so schnelle ich mit einem Hechtsprung ins rettende Mobil, welches bereits mit am Stand rotierenden Pneus sich selbst in eine riesige rote Staubwolke hüllt. Geschafft! Obwohl Christine im East African Safari-Stil mit Vollgas davonschlingert, bleibt uns der rasende Koloss dicht auf der Stoßstange, dass die Erde bebt. Sein monströser Schädel, der wie ein riesiger Granitblock mit Stechaugapfeln auf und nieder geht, und seine 2 Alphörner aus Elfenbein scheinen jeden Augenblick durchs Rückfenster zu brechen. Endlich bleibt er zurück, verfällt in Trott, fährt seine Ohrenblätter ein und dreht ab. Für heute zeichne ich die anderen 4 Beiner Tsavos brav vom Auto aus, aber morgen ist ein neuer Tag. Wieder im Camp werde ich unverzüglich zum hochnotpeinlichen Wildhüterrapport befohlen. Irgendein Currywurst-Großwildhändler aus Wuppertal mit Khaki-Hemd hat mich mit seinem Feldstecher beim Freiluftzeichnen beobachtet und ordentlich Petz-Meldung gemacht. Nachdem mir die Ranger ordentlich die Leviten gelesen haben, fühlten sie sich außerdem noch verpflichtet, mir zu erzählen, dass vor 2 Wochen ein zorniger Elefantenpapa einen vollbesetzten Range Rover mittels Stoßzahn auf die Seite hebelte und diesem sowie den Insassen ein eigenwilliges, wie soll man sagen, Flachdesign verpasste. Ich mehr kulperte mich mit den Hütern des Wildes an die Bar und nach einem dreiründigen Gespräch war alles Msurisana. Immerhin hat man ja nicht jeden Tag zweimal Geburtstag. Prost! Maisha Marefu, langes Leben. Wie jedes Mal, wenn die Sonne niedersinkt, paaren sich Frieden und Nachdenklichkeit in mir. Heute besonders. Ich weiß, dass ich im Herzen jung bin, aber wissen das die anderen auch? Und verzeihen sie mir deshalb manches leichter? Biologisch bin ich vielleicht kein Sommernachtstraum mehr, aber noch lange kein Wintermärchen. Yes! Jetzt hat sich Mutter Sonne endgültig hintergespült, hinter die roten Hügeln von Tsavo. Aber ihre Energie ist allgegenwärtig. Sie zieht schwer orange ihr Licht bis hoch in den Himmel und setzt der Silhouette der Hügelkette eine goldene Krone auf. Schön ist es, hier zu sein. Die ganze Welt um mich ist gespenstisch rot unwirklich, wie in einem Fantasyfilm. Ich drehe das Glas in meiner Hand, was du wohl gerade machst. Tsavo East. Die Nacht hat sich wie ein drückender, schwer atmender Mantel über Tsavo gelegt. Aus den Zelten des Tari-Camps dringen spärlich gelbliches Licht und blauäugiges Safari-Geplapper. Abendessen für das Geburtstagskind. Christine hat sich viel Mühe gegeben, dass alles schön wird für mich. Der Tisch, an dem wir sitzen, ist über und über geschmückt mit der zarten Blütenpracht verschiedenfärbiger Bougainvilliers, die so geschmackvoll arrangiert sind wie die Abfolge der ausgezeichneten Speisen, die uns serviert werden. Als zusätzliche Überraschung gibt's eine riesige Geburtstagstorte. Danke, liebe Christine. Ich komme entsetzlich undankbar vor, weil man mir anmerkt, dass mir etwas fehlt. Verdammt. Warum habe ich mein Mobiltelefon auch mitnehmen müssen? Später an der Bar ziehe ich alle Unterhaltungsregister, die sich auf meiner Oberflächlichkeitsorgel befinden, um mich und die anderen wieder einmal mehr zu belügen. In der Folge soll ich das eine oder andere getrunken haben, würde ich gern bestätigen, kann mich aber leider nicht erinnern. Um die anderen von meinem Esprit zu entbinden, starkse ich ins Zelt auf einen kurzen Regenerationsmützler. Ich säge mich solcher Art rhinozerös in den sofortigen Tiefschlaf, dass sich bei jedem Ausschnarcher die gesamte Zeltplane nach außen wölbt, wie eine überreife Amarula-Frucht vor der Explosion. Nach einer Stunde wache ich auf. Es ist kurz nach Mitternacht. Wo ist das Handy? Endlich! Ich blinzle aufs Display. Kein Anruf, keine Nachricht von dir. Nichts. Ich schiebe schmollend meine geschürzte Unterlippe über die obere und halte die Luft an. Jetzt sollte mein Herz aufhören zu schlagen oder sich die Erde unter mir auftun. Ich hätte wissen müssen, dass du dich nicht meldest, du sturer Bock. Du kannst nichts verzeihen, die Wahrheit schon gar nicht. Aber eine Wahrheit, die nicht wehtut, ist nur die halbe, mein Jungbrunnen. Verzeihen. Doch gegen deine Rache waren die Vergeltungsversuche des Count of Monte Cristo anbiedernde Akte des Vergebens. Scheiß Geburtstag. Tsavo. Toms Geburtstag. Nachdem ich den elektronischen Kommunikationsverweigerer Marke Nokia mit einem derben Fußtritt unter das arabische Lamubet befördert habe, schlage ich mit der Faust die Zeltplane beiseite und trete ins Freie. Ich trottel, ich trottel, ich trottel ich! Angenehm tritt mir die kühle Luft der Sternennacht entgegen. Was soll's? So sitze ich nun nächtens auf meinem beleidigten Hintern mitten im Tsavo-Land und ziehe mit der rechten Hand eine Zwiderwurzel nach der anderen aus der roten Erde, während ich in der linken eine Wodka-Bottle halte, in der ich im Ernstfall mich und mein Selbstmitleid ertränken kann. Weit unten im Fluss rülpst blubbernd ein Hippopotamus, ein Flusspferd. Wie durch eine feuchte Betonröhre wabbert sein Nachtlied zu mir herauf. Ein gar fauliger Ton, den man fast zu riechen glaubt. Anderswo in der Ferne jault heiß eine Hyäne auf, hierorts Fisi genannt, Nomen est Omen. Vielleicht hat ihr eine nachtjagende Löwenmutter mit ihrer Pranke eins hinter das Fisi-Ohr geknallt, weil erstere tolldreist die soeben erlegte Beute anknabbern wollte. Nach dieser Aufforderung, sich gefälligst selber etwas zu jagen, stoppelt jetzt wahrscheinlich die Hyäne auf kurzem Hintergebein wie ein T-Zug durch die nächtliche Savanne. Den Schwanz dermaßen eingezogen, dass es sich mit dessen Spitze selber an der Kehle kraulen kann. Altes Dschungelgesetz. Dinner for one. Mahlzeit. Ach, wär das schön, könntest du jetzt bei mir sein. Komm her, blasgetönter Engel, flieg zu mir nach Afrika, geteilte Freud ist doppelte Freud. Dunkle Wolken schieben sich jetzt vor dem Mond und verdunkeln den Sternenvorhang. Plötzlich ist es so stockzapfenfinster Dust, dass man nicht einmal mehr die eigene Wodkaflasche vor Augen. Auch der diverse Askaris, welche zur Sicherheit der Weißwürste zwischen den Zelten patrouillieren sollten, wird man nur gewahr, wenn sie kurz nach dem Erwachen zum Gähnen Mund und Augen aufreißen und ihr herrliches Gebiss unter ihren Augäpfeln aufleuchtet. Dann hat sie die Nacht auch schon wieder verschluckt. Die dunklen Gestalten des schwarzen Kontinents. Wie meine Hoffnungen. One Night in Tsavo, das Froschkonzert. Der altbekannte wilde Geruch von Cassavas, Maniokwurzeln, die sich mehlig schwitzend über den Feuerallen, liegt schwer und schwelend in der dunklen Luft. Schon beim ersten Mal, als ich nach Kenia kam, hat sich dieser sanft beißende Duft in meinen Herz-Lungen-Maschinenraum vorgearbeitet und mich seitdem nie mehr in Ruhe gelassen. Je weniger das Auge sieht, umso wacher ist das Ohr. Gerne hätte ich mit dir gemeinsam die Musik der Natur genossen, so intensiv wie schon einmal. Ich sitze mit geschlossenen Augen im Türkensitz auf der Erde und lausche mit hochgerecktem Kinn der Symphonie der Nacht. Alles fliert und singt in den verschiedensten Tonlagen, dass die Luft zu vibrieren scheint. Die Kakophonie von abertausenden Fröschen aber meißelt sich erfolgreich in den akustischen Vordergrund. Sie füllt gurgelnd und knatternd wie krachende Reiskörner in einer geschüttelten Kalebasse die Luft, dass man sich kaum zu atmen getraut vor Angst, man könne ein paar Kaulquappen verschlucken. Ich bin so angetan von diesem Machtkonzert der Blehals-Philharmoniker, dass ich sofort aufgeregt ins Zelt zurückkrieche, um meine Zeichenutensilien abermals hervorzukramen. Heute Nacht wird die Partitur des Froschkönigs neu geschrieben, und zwar ganz im Stile von Stevie Wonder und X-Ray Charles. Nachdem sich die Noten der Natur nicht in Zeilen zwingen lassen und auch keine Notenschlüssel kennen, brauche ich nur die Augen zu schließen und das, was emotional und akustisch in mich fließt, von innen ohne nachzudenken, nach außen lassen und aufs Papier zu übertragen. Blind, aber deshalb wesensgerecht, schraffiere ich alle Eindrücke, die mein Hörsinn wahrnimmt, auf das Blatt Papier, das als nächstes kommt im Brief, und ich bin gespannt, wie es unter der Zeltlampe aussieht. Wenn jetzt ein Stern vom Himmel fiele, mir zuliebe, könnte ich ihn gar nicht sehen und mir was wünschen. Mit der beruhigenden Gewissheit, dass aus mir ein herausragender Nachtzeichner hätte werden können, wäre ich nicht mein Lebtag so faul gewesen, schließe ich meine Mappe und vergrabe zufrieden mit meinen Zehen den ausgedehnten Filzstift in der nachtwarmen roten Erde von Tsavo. Ich küsse und ich liebe dich, Thomas. Geburtstage allein in der Wildnis sind so schön traurig.